Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast aus unserer Reihe mit dem Kohlhammer Verlag zum Thema Schwindel, die Bedeutung von Anamnese und körperlicher Untersuchung mit Professor Michael Strupp. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und freue mich hier in einer lustigen Dreierrunde zu sein. Ganz schnelles Hallo an dich, lieber Dietrich. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich, dass wir mal wieder ein Zweier-Podcast machen, also wir beiden in der Host-Rolle sozusagen. Und Professor Strupp aus München, herzlich willkommen auch an Sie.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Und das ist der Auftakt zu einer hoffentlich sehr erfolgreichen Veranstaltungsreihe, die wir zusammen organisiert und konzipiert haben.
Genau. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir wollen heute in dieser Podcast-Reihe mit dem Kohlhammer Verlag wollen wir gerne über das Thema Schwindel sprechen. Das hat natürlich einen besonderen Grund, nämlich Sie haben ein neues Buch veröffentlicht. Möchten Sie ganz kurz was dazu sagen, Professor Strupp?
Ja, zusammen mit Herrn Professor Alexander Tarnutzer aus Zürich und meiner langjährigen Kollegin, Frau Professor Doreen Huppert, haben wir ein fallbasiertes Buch konzipiert. Und es war extrem erfreulich, mit dem Kohlhammer Verlag zusammenzuarbeiten. Das ging so wie das Ping-Pong-Spielen. Also in einem sehr flotten, iterativen Verfahren haben wir, denke ich, in kurzer Zeit ein umfangreiches Buch erstellt. Das didaktische Konzept ist der Patient, der individuelle Patient, der quasi vor dem Arzt sitzt, der interviewt wird, der untersucht wird. Und auf Basis des Gesprächs und der körperlichen Untersuchung und oft weniger notwendiger apparativer Zusatzuntersuchung kommt man dann zu einer Diagnose. Dann werden die Differentialdiagnosen besprochen und am Ende gibt es jedes Kapitel dann eine Übersicht, aktuelle Diagnosekriterien und aktuelle Therapie. Das ist ein sehr, sehr klinisch orientiertes Werk, was, denke ich, bei vielen Ärzten verschiedener Fachrichtung sehr gut ankommen wird. Also nicht nur Neurologen und HNO-Ärzte, sondern alle Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesem häufigen Leitsymptom Schwindel und Augenbewegungsstörungen befassen.
Sie haben ein Buch gerade angerissen, es ist ein Buch, was individuelle Patientenfälle betrachtet. Und deshalb, dennoch müssen wir so einen Schritt heute zurücktreten und vom individuellen Fall auf so eine systemische Metaebene kommen und wollen ja eher so syndromale Muster und Symptomkonstellationen nochmal beleuchten. Vorab aber vielleicht nochmal die globale Einstiegsfrage. Warum lohnt es sich überhaupt, sich mit dem Schwindel zu beschäftigen? Ist das eigentlich ein häufiges Symptom, mit dem sich Menschen in der Notaufnahme vorstellen oder bei mir das ein Kollegen?
Also die Lebenszeitprävalenz für klinisch relevanten Schwindel liegt bei 30%. Wenn wir auf neurologischem Fachgebiet uns die Häufigkeit anschauen, so ist es das zweithäufigste Leitsymptom. Und es gibt verschiedene Arten der Präsentation. Sie haben die Notaufnahme angesprochen. Das sehen wir tagtäglich in unserer Notaufnahme am Klinikum der Universität München. Da kommen jede Nacht Patienten mit akutem Schwindel. Und da stellt sich zunächst die kritische Frage, ist das ein Schlaganfall, Hirnstamm, Kleinhirn? Oder hat der Patient eine relativ triviale Neuritis vestibularis? Das ist ein Szenario. Und da gilt es, anhand der Anamnese und der körperlichen Untersuchung innerhalb von wenigen Minuten eine korrekte Diagnose zu stellen. Die Bildgebung, entgegen dem, was oft kolportiert wird, ist da wenig hilfreich. Selbst die besten diffusionsgewichteten Sequenzen sind innerhalb der ersten 48 Stunden häufig unauffällig. Also die Diagnose ist klinisch. Das zweite Szenario ist der Patient, der sich mit episodischen Beschwerden vorstellt. Der erzählt Ihnen, ich habe jede Woche eine schwere Schwindelattacke. Da haut's mich um, da muss ich mich übergeben. Da liege ich 5 Stunden auf dem Sofa und kann mich nicht rühren. Das dritte Szenario, das sind Patienten, die haben dauernd Schwindel. Mir ist jetzt seit 5 Jahren dauernd Schwindel. Und wenn der Arzt so einen Patienten sieht in der Früh, dann denkt er, der Tag fängt aber gut an. Und dann gibt es die vierte Kategorie, und das macht es manchmal schwierig. Patienten haben zum Beispiel episodischen Schwindel und der geht dann über in einen Dauerschwank- und Benommenheitsschwindel. Deswegen, weil bei Patienten, die einen sekundären funktionellen Schwindel, die häufigste Form entwickeln, das sehen wir aber auch Patienten mit einem Morbus Meniere oder einer beginnenden bilateralen Vestibulopathie, die zunächst Episoden haben und während dieser Episoden wird die Gleichfunktion stetig schlechter und dann entwickeln sie eine bilaterale Vestibulopathie. Also Schwindel ist häufig, Schwindel ist relevant und Schwindel macht auch richtig Freude. Schauen Sie sich die neurodegenerativen Erkrankungen an, da können wir nicht sehr viel machen. Bei Schwindel können Sie sehr viel machen. Patient hat einen peripheren Lageschwindel, den therapieren Sie innerhalb weniger Tage. Patient hat einen Morbus Meniere. Mit guten Medikamenten können Sie den präventiv behandeln. Patienten hat eine vestibuläre Migräne, CGRP-Antikörper, obwohl noch nicht dafür zugelassen, wirken wirklich gut. Und wichtig ist, dem Patienten zu sagen, was er hat, warum ihm schwindelig ist, wie die Prognose ist und auch wichtig ist, wenn Sie irgendeine therapeutische Maßnahme empfehlen, dass er die umsetzt und dass er weiß, wie lange es dauert, bis er einen Effekt erwarten kann. Wenn Sie Gleichgewichtstraining machen, dauert das häufig 2-3 Monate. Erst dann ist er besser. Wenn Sie eine präventive Therapie machen bei Morbus Meniere oder bei der vestibulären Migräne, da dauert es häufig auch 3 Monate. Also das sind so ganz wichtige klinische Aspekte, die man, denke ich, hervorheben muss. Und der Arzt sollte sich auch dessen bewusst sein. Und dahinter steckt auch Compliance, Adherence and Persistence. The cap of every therapy, so nenne ich das.
Ziel von diesem Podcast war es ja auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen zu befähigen, auch mit wenigen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, zum Beispiel in der Notfallambulanz, so ein Schwindelsyndrom einzuordnen. Und Sie haben es gerade schon angedeutet, also die Anamnese ist ja ein ganz, ganz entscheidender Schlüssel dazu. Gibt es so ein paar Kernfragen, die Sie uns mitgeben können, die man ja vielleicht immer stellen sollte? Sie haben es gerade schon gesagt, ein bisschen, zum Beispiel der Attackenschwindel oder der Dauerschwindel. Was sind da so Ihre wichtigsten Fragen?
Also wenn wir uns systematisch diesem häufigen Leitsymptom nähern, spielt die Zahl 4 eine eminente Rolle. Es gibt 4 Kernfragen, es gibt 4 relevante Tests für das vestibuläre System, es gibt 4 statische oklomotorische Tests, 4 dynamische oklomotorische Tests, 4 Kategorien von Erkrankungen, 4+1 Therapieprinzipien. Wenn wir mit der Anamnese beginnen, Sie haben schon einen Punkt genannt, das ist der Zeitgang. Zeitgang ist essentiell. Patient hat episodische Beschwerden. Patient hat einen akuten Beginn, etwas länger dauernd, wie bei der Neuritis und beim Schlaganfall. Patient hat persistierende Beschwerden, länger als 3 Monate. Oder Patient hat die Kombination. Der zweite Aspekt, der häufig überschätzt wird, ist die Art der Beschwerden. Weil es dem Patienten häufig schwerfällt zu differenzieren, ist das jetzt Drehschwindel wie Karussellfahren oder Schwankschwindel. Klassische Beispiele sind der periphere Lageschwindel, da fährt der Patient Karussell. Am anderen Ende des Spektrums ist der Dauerschwankschwindel bei einer bilateralen Vestibulopathie oder bei funktionellem Schwindel. Dritter Aspekt bei der Anamnese ist, treten die Beschwerden spontan auf oder gibt es auslösende, modulierende Faktoren? Zum Beispiel Lageänderung, das kann ein peripherer Lageschwindel sein, aber auch ein Lageschwindel bei einer zentralen zerebellären Läsion oder im Rahmen einer vestibulären Migräne. Andere wichtige Fragen sind, wie geht es Ihnen im Liegen, im Sitzen, im Stehen, beim Gehen, gehen im Dunkeln, gehen auf unebenem Untergrund? Das sind Kernfragen für ein sensorisches Defizit. Tageszeitliche Veränderungen. Patient mit funktionellem Schwindel morgens, da geht es noch ganz gut, aber dann kommt er. Bilaterale Vestibulopathie haben den ganzen Tag Beschwerden. Patienten mit einem Downbeat-Nystagmus, die werden im Tagesverlauf besser. Und der vierte Aspekt sind Begleitsymptome und die lassen sich wieder einteilen in 4 Kategorien. Es kann vom Ohr kommen, Hirnstamm, Kleinhirn, Basalganglien. Das kann Migräne oder Migräne typisch sein. Oder es kann auch halt einfach Übelkeit, Erbrechen und so weiter, was nicht so diskriminiert sehr gut. 4 Tests fürs vestibuläre System. Sie schauen nach einem Nystagmus, machen den Kopfimpulstest. Alle Patienten müssen immer gelagert werden und den Romberg-Test. Also, das ist sehr gut strukturiert, transparent. Das muss man nur systematisch in die Klinik umsetzen. Also Präzision, Systematik, ja. Ordnung. Das hilft.
Ich würde trotzdem gerne noch mal wieder einen Schritt zurückgehen, weil hinter dem Begriff Schwindel sich ja doch für viele Menschen was ganz Subjektives verbirgt sozusagen. Und Sie haben ja selber auch schon das Wort Benommenheit, Schwindel gerade genannt sozusagen. Und dann sagt der andere, jetzt vielleicht blümerant oder duselig oder sowas. Ne? Wie kriegt man das sprachlich noch so ein bisschen raus, ob das ein wirklicher, ich sage bewusst, Schwindel ist, wie ihn ein Neurologe versteht? Oder ist das schon der falsche Ansatz?
Das ist schon der falsche Ansatz, wenn ich reingrätschen darf. Also das ist gar nicht so wichtig. Es gibt die Extremen, den Drehschwindel, Schwankschwindel, Gangunsicherheit und dazwischen gibt es halt Patienten, die haben eine Mischung. Wenn Sie einen Patienten mit einem peripheren Lageschwindel haben, der hat eine Mischung aus Drehschwindel, Episoden und Schwankschwindel und Gangunsicherheit und eventuell noch Benommenheit. Und das ist das, was ich vorher meinte. Da sollte man nicht zu viel Zeit drauf verwenden. Ja? Der Zeitgang ist viel wichtiger. Auslösende, modulierende Faktoren, Begleitsymptome, das ist wichtig. Die Art der Beschwerden ist nicht so relevant. Es gibt natürlich ein Extrem, was häufig dann falsch eingeschätzt wird. Das ist das sogenannte akute Imbalance-Syndrom. Patient, 70 Jahre, arterielle Hypertonie, Diabetes, Raucher, kommt mit akutem Schwankschwindel. Das ist häufig ein Kleinhirninfarkt. Da hilft das schon so weiter. Das erwähne ich, weil das häufig falsch eingeordnet wird als orthostatische Dysregulation oder irgendwas Unspezifisches. Ja, es gibt nicht den spezifischen oder den unspezifischen Schwindel. Da sollte man nicht sich festbeißen, weil da kommt man nicht so richtig weiter.
Heißt aber auch, wie Sie es gerade auch angerissen haben, orthostatische Dysregulation, also es gibt auch ganz andere Erkrankungen, autonome Funktionsstörungen im weitesten Sinne, etc. pp., die dieses Symptom halt auch imitieren.
Das kommt zu einer ganz anderen Krankheitsgruppe. Das sind die ganzen Bewegungsstörungen, der Basalganglienschwindel, der extrapyramidale Schwindel. Wenn Sie Patienten mit einem Morbus Parkinson oder Parkinson-Syndromen befragen und viele berichten als erstes, oh, mir war schwindelig. Warum hat Patient mit Parkinson Schwindel? Das liegt an einer Störung der sogenannten Efferenzkopie. Wenn ich jetzt eine Bewegung mache, dann weiß ich, vorprogrammiert, was ich zu erwarten habe. Wenn Sie jetzt eine Movement Disorder haben und machen das, dann ist das ein bisschen verzögert. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was ich erwarte, Efferenzkopie, und dem, was tatsächlich passiert, führt halt dazu, dass diese Patienten häufig dann erstmal über Schwankschwindel berichten und nachher erst wenn Parkinson ausdrehen. Das zweite ist progressive supranukleare Blickparese. Die haben eine schwere Störung der Stellreflexe. Die haut's buchstäblich einfach um. Also, da haben wir ein neues Feld, Schwindel, extrapyramidale Basalganglienstörung, was häufig unterschätzt wird. Und das Kleinhirn. Kleinhirnschwindel ist extrem wichtig. Der Schlüssel zur Diagnose Kleinhirnschwindel ist Untersuchung der Augenbewegungen. Wir haben typische Augenbewegungen, die dem Arzt sagen, das ist eine Erkrankung des Kleinhirns. Sakkadierte Blickfolge, Blickrichtungsnystagmus oder der klassische Downbeat-Nystagmus. Oder sie schütteln den Kopf horizontal und bekommen einen vertikalen Nystagmus, sogenanntes Cross-Coupling. Das ist extrem hilfreich. Das zeigt aber auch, wie wichtig die klinische Untersuchung ist. Hinhören, hinschauen, das sind die beiden Schlüssel, um den Safe zu öffnen.
Wir sind jetzt schon richtig drin in der Materie. Sie sprudeln vor Wissen, Professor Strupp. Lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz...
Vor Begeisterung.
Das ist genauso gut. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu der Anamnese. Gibt es aus Ihrer Sicht anamnestisch sogenannte Red Flags, die so ein bisschen helfen können, nicht nur ein bisschen, die helfen können, zwischen peripheren und zentralem Schwindel zu differenzieren?
Also das klassische Szenario ist natürlich die Notaufnahmesituation, der vorhin genannte Patient, Gefäßrisikofaktoren, akuter Schwindel. Das erste ist der ABCD-Square-Score, Alter Blutzucker, Alter Blood Pressure, dann klinische Zeichen, Diabetes und Dauer. Erstmal das vaskuläre Risikoprofil evaluieren. Das diskriminiert schon um Faktor 10, ob das ein Schlaganfall oder nicht ist. Das zweite, spezifisch nach zentralen klinischen Symptomen fragen. Das wird häufig vergessen und der Patient, dem ist schwindelig, der fällt, der muss sich übergeben, der berichtet das spontan häufig nicht. Also Doppelbilder, Schluckstörungen, Sprechstörungen, einseitige Gefäßsensibilitätsstörungen, Lähmungen, Ataxien, Nachfragen. Das wird häufig vergessen. Klassisches Beispiel ist das Wallenberg-Syndrom. Da finden Sie das im Prinzip alles. Ja? Und dann die körperliche Untersuchung. Und da gibt es bei der körperlichen Untersuchung auch wieder vier klinische Zeichen, mit denen Sie mit einer Sensitivität von 95% einen Schlaganfall diagnostizieren können. ist eines der Abdecktests. 30% der Patienten mit einem zentralen akuten Schwindel haben eine vertikale Deviation, eine Skew-Deviation. Das zweite ist die Art des Nystagmus. Das geht mit zum Beispiel der M-Brille. Ein Nystagmus, der durch Fixation nicht unterdrückt wird, ist nicht peripher. Vorsicht, auch zentrale Nystagmen können unterdrückt werden. Das nächste ist, ob der Patient einen Blickrichtungsnystagmus hat, ein zentrales Blickhaltedefekt. Und das vierte ist der Kopfimpulstest. Wenn der normal ist, ist es nicht peripher bei akutem Schwindel mit spontanem Nystagmus. Also das sind klinische Zeichen, die wir schon 2008 beschrieben haben. Und die sind auch besser als die beste Bildgebung in der Akutphase, wenn wir über Bildgebung reden, in der Akutphase, CT, CT-Angiografie. CT zum Ausschluss von der Blutung, Angiografie mit der Frage nach Embolie oder Stenose und so weiter. Und da spielt die Musik, Thrombolyse innerhalb der ersten 4,5 Stunden, mechanische Kanalisation haben wir etwas breiteres Fenster. Tägliches Problem, was wir sehen bei unseren Stroke-Patienten.
Ein lösbares. Wenn wir auf die vier Zeichen nochmal eingehen, vielleicht können Sie deskriptiv nochmal den jeweils pathologischen Befund uns näher bringen. Also beim Cover-Test, beim Abdecktest ist es die Einstellbewegung
des Auges, die vertikale Einstellung. Manchmal, wenn der Patient eine ausgeprägte Skew-Deviation hat, sehen Sie das schon beim Hinschauen. Aber das muss man erstmal kennen, dass ein Auge über dem anderen steht. Wenn Sie das sehen, können Sie aufhören, ist zentral. Ist Teil der sogenannten Ocular Tilt Reaction. Und ansonsten den alternierenden Cover-Test, der gibt Ihnen den maximalen Schädelwinkel. Also wichtig ist, wenn es Skew-Deviation da ist, können Sie aufhören, ist zentral. Hirnstamm, selten kleine. Das zweite ist die Art des Nystagmus. Man schaut, ob der durch Fixation unterdrückt wird oder nicht. Das dritte ist, ob der Patient einen Blickrichtungsnystagmus hat. Und da gibt es eine besondere Situation. Nehmen Sie mal an, ich habe einen Blickrichtungsnystagmus in die eine Richtung. Wenn ich in die Richtung schaue, nimmt die Intensität zu. Das hilft nichts. Man muss den Patienten untersuchen, wenn er in die entgegengesetzte Richtung schaut, nach einem richtungswechselnden Nystagmus. Und das dritte ist der Kopfimpulstest. Wenn der normal ist, hat der Patient keine periphere Läsion. Der kann auch bei zentralen, das heißt, der funktioniert so, können Sie sich gleich mal vor Augen führen, wie der vestibulo-okuläre Reflex funktioniert. Machen Sie mal Folgendes, halten Sie mal die Hände so vor, fixieren Ihren Daumennagel und bewegen den mal schnell nach rechts und links. Wie ist das Bild? Scharf oder unscharf? Genau, jetzt machen Sie das Umgekehrte, Blickziel stabil, Kopf nach rechts und links drehen. Wie ist es jetzt? Gestochen scharf. Im zweiten Experiment haben Sie einen vestibulo-okulären Reflex zum Einsatz gebracht. Ja? Sie sehen buchstäblich vor Augen, wie der funktioniert. Dahinter steckt auch die dynamische Sehschärfe. Wenn der vestibulo-okuläre Reflex nicht funktioniert und Sie wollen was lesen während Kopfdrehungen, wird das unscharf um 0,2. Also einfache klinische Tests, die viel Freude machen, die schnell gehen und nichts kosten, außer ein bisschen Ausbildung.
Was mir ja immer hilft im Alltag und was ich auch gerne jungen Kollegen zum Beispiel mitgebe, ist dieses Akronym HINZ. Also das ist ja das, was Sie gerade beschrieben haben mit dem Kopfimpulstest.
Das haben wir schon längst, bevor HINZ Akronym wurde, beschrieben in der großen Arbeit. Wir haben leider kein gutes Akronym genommen. Da waren wir als Non-Native Speaker damals noch in der schlechten Position. Also dahinter steckt der Head Impulse Test, die Art und okay, Test of Skew. Und Nystagmus.
Ja, genau.
Das haben wir schon 2008 beschrieben.
Bestimmt. Ich fand nur einfach, ich finde dieses Akronym einfach praktisch, um sich das zu merken.
Ja, klar.
Und das ist ja genau das, was Sie gerade gesagt haben. Also das hilft einem ja sehr im klinischen Alltag, auch wenn man jetzt keine keine zusatzdiagnostischen Mittel
braucht hat. Braucht man auch nicht. Ja. Braucht man auch nicht. In der akuten Phase, wenn Sie da noch eine Kalorik machen oder irgendwas, da verschwenden Sie, da versäumen Sie sehr viel Zeit. Ja? Da spielt die Musik innerhalb von wenigen Stunden.
Können wir noch mal kurz sprechen über, also wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Fächern jetzt zuhören und die mit dieser Thematik gar nicht so viel zu tun haben vielleicht. Können wir noch mal kurz sprechen über die Differenzierung zwischen einem Blickrichtungsnystagmus und einem Spontannystagmus?
Okay, also Spontannystagmus, der Name impliziert, was das ist. der tritt auf, wenn der Patient einfach gerade anschaut, unprovoziert. Der macht gar nichts, schaut nur geradeaus und dann sehen Sie einen Nystagmus. Das ist ein spontaner Nystagmus. Dann gibt es ganz verschiedene andere Arten von Nystagmen. Aber bleiben wir erstmal beim spontanen Nystagmus. Ein spontanen Nystagmus können Sie haben, wenn ein Labyrinth ausfällt. Nehmen wir mal an, mein rechtes Labyrinth fällt aus. Dann habe ich einen horizontal-torsionellen Nystagmus zum linken, zum gesunden Nystagmus. Die Richtung wird nach der schnellen Phase gegeben. Die eigentlich pathologische Phase ist aber die langsame Phase. Das Auge driftet weg zum kranken Ohr und schlägt dann kompensatorisch zum gesunden Ohr. Fast phase towards the more active labyrinth. Der häufigste zentrale Spontanystagmus ist ein Downbeat-Nystagmus. Da driften die Augen nach oben und schlagen nach unten. Ist eine Kleinhirnerkrankung, wie wir gezeigt haben, in den allermeisten Fällen genetisch. Mutation von FGF14. Die Mutation haben, sprechen sehr gut auf 4-Aminopyridin an. Wer auf 4-Aminopyridin anspricht, hat einen positiven, prädiktiven Wert, die Mutation zu haben von 95%. Blickrichtungsnystagmus ist ein Nystagmus, der beim Blick nach rechts, links oder unten, oben auftritt. Blickrichtung heißt, es schlägt in die Richtung des Blicks. So können Sie das gut merken. Wenn ich nach rechts schaue, schlägt er nach rechts. Wenn ich nach links schaue, schlägt er nach links. Was ist daran krankhaft? Die Augen driften zur Mitte. Jetzt haben wir ein Echo. Und dann schlagen sie zum Fixationspunkt. Ja? Okay, das ist ein Blickrichtungsnystagmus. Wenn der in alle Richtungen ist, dann ist es Kleinhirn. Wiederholung gefällt. Wenn er rein vertikal ist, ist es Mittelhirn. Rein horizontal ist im Bereich des Nucleus praepositus hypoglossi im Hirnstamm.
Ich wollte gerne nochmal anknüpfen. Sie haben ja gerade die wichtigen Untersuchungen im Gesichtsbereich sozusagen genannt. Gibt es noch andere Untersuchungsbefunde oder Untersuchungen, die eine Rolle spielen, jetzt sage ich mal im Hinblick auf den Gang und auf den Stand, die Sie uns empfehlen würden?
Okay. Also wenn wir uns jetzt von oben nach unten vorarbeiten, dann ist natürlich die Frage nach einer Ataxie. Finger-Nase-Finger-Folgeversuch ist wichtig. Hemiataxie zum Beispiel beim Weinberg-Syndrom, das ist da ganz hilfreich. Prüfung der Sensibilität im Gesicht, auch beim Weilenberg-Syndrom, eine Hypästhesie auf der betroffenen Seite, weil das Trigeminuskerngebiet betroffen ist, oder eine dissoziierte Empfindungsstörung auf der anderen Seite, kalt-warm, auf der anderen Seite nicht diskriminierbar. Nach einer Parese schauen, geht alles ganz schnell. Und dann Stand und Gang ist natürlich wichtig in verschiedener Hinsicht. Wenn Sie einen Patienten haben mit einem rechtsseitigen Labyrinthausfall, der schließt die Augen, fällt er typischerweise nach rechts. Wenn Sie einen Patienten haben mit der bilateralen Vestibulopathie und Sie machen die erschwerten Gang- und Standproben, also maximal ist stehen auf einem Bein mit geschlossenen Augen, dann kann der das nicht. Es gibt natürlich typische Gangbilder bei den extrapyramidalen Störungen und es gibt auch typische Gangbilder bei Kleinhirnerkrankungen. Da stimmt die Metrik des Gehens, die Kadenz stimmt dann auch nicht. Ja, das ist sehr irregulär. Also manchmal kann man schon die Diagnose stellen, wenn der Patient reinkommt, bevor er überhaupt sich hingesetzt hat. Das können Sie bei Bewegungsstörungen machen, das sehen Sie bei Ataxien, das sehen Sie bei einer bilateralen Vestibulopathie, der kommt ganz breitbeinig rein. Und das ist auch das Spannende daran, auch an der Neurologie oder vielen anderen medizinischen Fächern. Man ist Detektiv, Columbo oder Mr. Barnaby, was immer Sie sein mögen, und stellt dann eine Diagnose. Und das ist auch wichtig für die Herangehensweise. Wenn ich einen Patienten in der Ambulanz oder auf Station sehe, dann schaue ich mir nicht vorher die Befunde an, außer in der Notaufnahme, wenn das irgendwie notwendig ist. Aber meine offene Frage ist, weshalb kommen Sie zu uns? Und dann erzählt er Ihnen die reine Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit. Und Sie sind auch nicht gebiased. Wenn Sie vorher in die Akten reinschauen, gibt es zwei Szenarien. Entweder die Diagnose stimmt, dann ist langweilig. Das ist aber selten so. Oder die Diagnose ist falsch und dann müssen Sie erstmal innerlich einen U-Turn machen und sich davon lösen, was da steht. Und drittens ist es ziemlich langweilig, da reinzuschauen. Ja? Also mache ich nicht, sondern gehe unvoreingenommen ran und versuche dann die Diagnose zu stellen.
Wenn wir uns aus diesem Notfallszenario noch mal so ein bisschen wegbewegen hin zu chronischen Schwindelformen, was wären da so die häufigsten Diagnosen, die Ihnen vielleicht jetzt auch in der Spezialambulanz begegnen?
Also die häufigste Diagnose insgesamt ist der primäre oder sekundäre funktionelle Schwindel. Der hat jetzt verschiedene andere Namen, aber ich würde dringend empfehlen, dass man den einfach funktionellen Schwindel, Functional Dizziness, nennt. Das hängt auch eng zusammen mit dem, wie man dem Patienten die Erkrankung erklären kann. Weil was die machen, die permanent checken ihre Funktion. Funktioneller Schwindel, das ist so eine Brücke sprachlich, um die Probleme der Patienten zu erklären, die diesen Schwindel haben. Der ist charakterisiert durch einen Schwank- und Benommenheitsschwindel. Der ist häufig morgens weniger ausgeprägt, kommt im Laufe des Tages. Häufig eine situative Verstärkung, Menschenansammlung, enge Räume, weite Plätze mit eventuell Vermeidungsverhalten. Es wird besser während des Sports, weil die Patienten abgelenkt sind. Das wird auch häufig besser nach kleinen Mengen Alkohol. Das entspannt die ein bisschen. Und wichtig ist, die Diagnose sollte man nur nach positiven Kriterien stellen. Das heißt, andersherum formuliert, wenn Sie nicht wissen, was der Patient hat, dann sollten Sie den nicht einfach als funktionellen Schwindel kategorisieren, sondern sagen, Schwankschwindel, Gangunsicherheit, bislang ungeklärte Ätiologie, Punkt. Häufig aus dem Verlauf heraus lässt sich dann doch die Diagnose stellen. Das wird eine zerebelläre Ataxie, das wird ein Morbus Parkinson, das wird eine progressive sopranopläische Obliquparese. Also insofern, das ist die häufigste Ursache für Schwank- und Benommenheitsschwindel, für persistierenden Schwindel. Eine andere häufige Ursache sind natürlich die ganzen degenerativen Erkrankungen, die ich schon mehrfach erwähnt habe, Kleinhirn-Basalganglien, die bilaterale Vestibulopathie, seltene Polyneuropathie. Und was wir natürlich kennen, sind Überlappungssyndrome. Klassisches Beispiel ist zerebelläre Ataxie, Neuronopathie und vestibuläre Areflexie. Das kann was. Auch ein sehr schönes Akronym. Wir hatten vorher schon viele Fälle beschrieben. Das Akronym beruht auf einem Fall 2011, der 2011 autoptisch untersucht wurde. Und so wurde in Australien Canvas geprägt, dieses Akronym. Also das ist die Kategorie persistieren. Chronisch klingt so ein bisschen negativ, glaube ich. Persistieren ist ein bisschen neutraler, deswegen ziehe ich das eher vor.
Ich würde Sie schrecklich gerne noch zum Thema Lagerungsschwindel ein bisschen löchern, weil ich auch finde, dass dass viele Leute Manschetten davor haben, das Lagerungsmanöver durchzuführen, weil sie Angst haben, das falsch zu machen, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Können Sie das nochmal erklären, also wie das Manöver vonstatten geht, das Befreiungs- bzw. das diagnostische Manöver?
Okay, also zunächst zur Terminologie. Der wahrscheinlich zukünftig verwendete Ausdruck wird einfach peripherer paroxysmaler Lageschwindel sein. Das Benigne streichen wir. Okay, zweitens, alle Patienten mit Schwindel sollen gelagert werden bei jedem Besuch. Sonst wird er übersehen. Er ist extrem häufig. Jeder Zehnte hat meiner Erfahrung nach im Leben einen PPPV, peripherer paroxysmaler Lageschwindel. Drittens, entgegen dem, was häufig gemacht wird, sollte man heutzutage mit dem horizontalen Bogengang anfangen. Patient liegt auf dem Rücken, Kopf um 30 Grad erhoben, nach rechts und links drehen, dann den posterioren Bogengang und dann den anterioren Bogengang. Das Besondere ist, hier gehen diagnostische und therapeutische Lagerungsmanöver ineinander über. Das heißt, die diagnostischen Manöver sind schon Schritt 1 und 2 der Therapie. Das ist absolut klasse. Ja? Also insofern gehört der zu dem erfreulichsten Gebiet, weil man die Patienten sehr gut diagnostizieren, präzise, rechts, links, welcher Bogengang, welcher Mechanismus und dann auch erfolgreich therapieren kann. Es gibt jetzt drei modifizierte Therapiemanöver für jede Form. Zum Beispiel das Simon-Plü-Manöver, was wir entwickelt haben, ist das offensichtlich allerbeste für den hinteren Bogengang. Modifizierte Rollmanöver für die Kanalolithiasis des horizontalen Bogengangs und das modifizierte Jacovino-Manöver für den sehr seltenen anterioren Bogengang. Aber wichtig ist für die Kliniker, jeden Patienten bei jedem Besuch lagern, aus zwei Gründen. Gerade ältere Patienten klagen nur über Schwankschwindel weil sie die auslösende Manöver vermeiden. Und zweitens, alle Patienten mit einer anderen Schwindelerkrankung haben ein höheres Risiko, zusätzlich einen gutartigen, wie er früher hieß und heute nur noch peripheren Lageschwindel zu entwickeln. Das Risiko ist dreifach höher, zum Beispiel bei Patienten mit Morbus Meniere. Also die können Vertigo squared, Vertigo cubed, Vertigo to the power of X haben. Das sollte man nicht vergessen. Das heißt, für die klinische Praxis, man sollte sich nicht mit einer Diagnose zufrieden geben. Die können mehr haben.
Jetzt habe ich noch zweieinhalb kurze Rückfragen. Warum, denken Sie, wird das Benigne aus dem Terminus
gestrichen? Weil der nicht benigne ist. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Erhöhtes Sturzrisiko, kognitive Einschränkungen, wird häufig gar nicht diagnostiziert. Wenn er diagnostiziert wird, wird er häufig nicht richtig behandelt. Manchmal hat man einen Übergang vom posteren in den horizontalen Bogengang oder in mehrere Kanäle. Auch sequenzielle Fälle sind beschrieben. Das Rezidivrisiko ist 50%. Und wenn Sie betroffene Patienten fragen, die würden den nicht als benigne klassifizieren. Jeder, der den mal hatte und damit morgens aufwacht, auf allen Vieren sich übergebend ins Bad krabbelt und sich dann wieder ins Bett legt und dann geht das Karussellfahren wieder los und dann die Odyssee, bis man eine Diagnose hat und bis man sich selber dann erfolgreich therapiert. Die benigne Prostatahyperplasie heißt auch nicht mehr benigne, das haben sie auch gestrichen. Ja, also das ist ein weiteres Beispiel. Ich heb das deswegen so hervor, weil wir gerade eine Publikation mit Kollegen aus Australien, aus vielen Ländern Asiens, Amerikas und Europas geschrieben haben, um den Namen anzupassen. Die reichen wir demnächst ein.
Die halbe Frage haben Sie im Prinzip schon geantwortet. Ich hätte nochmal explizit gefragt, gibt es einen Lagerungsschwindel des anteren Bogengangs?
Aber ganz, ganz selten. Anterior heißt auch Superior. Das, wenn Sie die Kügelchen haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie in den Superioren reinfallen. Das Zweite ist, die heilen sich häufig selber, weil das Therapiemanöver ist einfach sich so aufrichten. Das macht man ja häufig in der Früh und insofern ist der sehr, sehr selten. Die wichtigste Differentialdiagnose ist ein zentraler Lagenystagmus. Der hat auch typischerweise diese Form. Und der zeigt eine Kleinhirnerkrankung an. Ist assoziiert mit Kleinhirn-Augenbewegungsstörungen, spricht nicht auf die Therapie an. Und die Bildgebung, und das macht es halt schwierig, ist häufig unauffällig, weil die kleinen strukturellen Veränderungen nicht sichtbar sind.
Ich hätte... Dietrich?
Darf ich noch eine kurze Frage, um den Komplex zu haben? Zusammenhang Rezidiv eines, ich sage jetzt nochmal, benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel und Vitamin D, gibt es da eigentlich was?
Also da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Es gibt eine Reihe von Studien aus Asien, die offensichtlich einen Zusammenhang sehen zwischen dem Auftreten und dem Rezidiv. Theoretisch kann man das erklären, Vitamin D, Orthokonien bestehen aus Calciumcarbonat. Die sollten dann theoretisch etwas kleiner sein oder leichter zerbröseln bei einem Vitamin-D-Mangel. Wir haben eine große Studie gemacht und haben einfach mal den Vitamin-D-Spiegel gemessen zwischen Patienten mit einem peripheren Lagenschwindel, anderen Schwindelformen und anderen Patienten aus unserer Poliklinik, über 600 Patienten. Also erstens war kein Unterschied im Vitamin-D-Spiegel zwischen anderen Schwindelpatienten und dem mit dem peripheren Lagenschwindel. Auch kein Unterschied zwischen denen, die ihn einmalig hatten und mehrfach. Und unsere Patienten aus der normalen Poliklinik hatten sogar noch einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel, ohne dass sie einen Lagerschwindel haben. Vitamin D, ich glaube, man ist gut versorgt, wenn man von Oktober bis Ostern Vitamin D einnimmt. Das schadet nichts in unseren Breiten.
Keine generelle Behandlungsempfehlung?
Ist keine Behandlungsempfehlung. Man kann das überdosieren, muss man aufpassen, sehe ich auch so. Vieles, was wir sagen, auch im Bereich von Schwindel, die Behandlung berührt off-label. Es gibt ganz wenige zugelassene Medikamente. Aber es ist meine persönliche Meinung. Oder ich sage mal, um es noch zu konkretisieren, ich handhabe das so. Und unsere Familie auch.
Ich habe noch zwei Abschlussfragen, Professor Strupp. Die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Erste Frage, was halten Sie von digitalen Tools in der Abklärung von, oder die uns unterstützen könnten bei der Abklärung von Schwindelsyndromen? Gibt es da was aus Ihrer Sicht, was Sinn machen kann?
Da arbeiten wir auch intensiv dran, auch mit einem Start-up-Unternehmen aus Österreich in Graz. Also ein wunderbares Instrument ist der sogenannte Eye Stabilizer. Das ist eine App, Kamera-App. Notwendig ist, dass irgendwo auf dem Schirm der Kopf des Patienten mit den Augen zu sehen ist. Und was die App macht, die zeigt ihnen die Augen dann in dieser Vergrößerung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil in der Phase, in der der Patient symptomatisch ist, sieht man dann einen Nystagmus. Man kann die verschiedenen Formen eines Lage-Nystagmus, Lageschwindels auch gut diagnostizieren. Das ist wichtig. Das Zweite, es gibt auch Diagnose-Apps. Auch daran arbeiten wir mit derselben Firma und werden dieses Jahr eine Studie dazu machen. Wie gut ist die App bei der Diagnosestellung? Die App kann inzwischen auch den Kopfimpulstest, ohne dass man viel Kalibrierung macht. Die guckt, ob die Blickfolge glatt oder sakkadiert ist. Die schaut, ob man einen Blickrichtungsnystagmus hat. Das ist schon ein großer Fortschritt. Und im Zentrum stehen da natürlich letztendlich die Augen und die Augenbewegungen, die spontanen und auch induzierten.
Perfekt, das hört sich spannend an.
Das Gleiche gilt auch fürs Hören. Es gibt sehr gute Audio-Apps, mit denen man das Hörvermögen testen kann. Wichtig für den Morbus Meniere. Patient ist zu Hause, testet sein Vermögen in der beschwerdefreien Zeit und dann merkt er, oh, jetzt kriege ich Schwindel, Ohrgeräusch, und dann testet er das. Und die Apps sind so gut, dass man dann im niedrigen Frequenz eine Hörminderung sieht. Haben wir einige sehr gute dokumentierte Fälle.
Meine letzte Frage wäre, was wäre so Ihre Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was wünschen Sie sich, was ab heute alle, die zuhören heute, was die ab heute anders machen sollen?
Also erstens keine Angst haben vor dem Patienten, der mit Schwindel kommt. Zweitens sich auf den Patienten freuen. Drittens wissen, wenn ich das 4x4x4x4 des Schwindels einsetze, komme ich zu einer guten Diagnose. Und Schwindel kann, oder die Behandlung von Patienten mit Schwindel, um es weniger salopp zu sagen, kann richtig Freude machen, weil sich viele Schwindelformen heute sehr gut therapieren lassen und die Prognose viel besser ist als anderer, zum Beispiel neurodegenerative Erkrankungen, die wir haben. Oder vom Schlaganfall. Ein Drittel aller Patienten mit Schlaganfall werden innerhalb der folgenden 24 Monate sterben. Das haben wir bei Schwindel nicht. Ja, also uns macht es viel Freude und wir bekommen auch sehr viel Rückmeldung von den Patienten per E-Mail. Da gibt es auch mal eine Sachertorte aus Wien gebracht als Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, Professor Strupp. Das war für mich auch wieder lehrreich und ich bin mir sicher, Dietrich, dass du heute auch wieder was gelernt hast.
Ja, das war so intensiv, tief und rasant. Mir ist fast ein bisschen schwindelig geworden.
Ja, man muss es nur in der Klinik umsetzen und sich dann hinsetzen und ganz ruhig, systematisch eins nach dem anderen machen. Methode, das ist wichtig.
Aber vielen Dank, dass Sie uns an diesem profunden Wissenschaftsabend teilhaben lassen. Hat viel Spaß gemacht.
Gerne, mir auch. Vielen Dank für die guten Interviewpartner.
Und nochmal der Hinweis auf Ihr neues Buch, Professor Strupp, mit Ihren beiden Kollegen, die Sie es mit rausgebracht haben, im Kohlhammer Verlag erschien das Buch Schwindelsyndrome, wo einfach viele verschiedene Fallbeispiele aus der Klinik zu finden sind.
Nicht mal herausgebracht, wir haben es geschrieben. Herausgeber ist was anderes. Wir haben es richtig geschrieben.
Sie haben es geschrieben und das ist natürlich das Allerbeste in der ganzen Geschichte.
Mit Freude. Und danke, es waren sehr richtige Patienten aus dem wahren Leben, keine konstruierten. Gut, dann Ihnen allen noch eine gute Zeit.
Einen schönen und Abend. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss.
Danke auch.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.